Was für ein Quatsch. Mike, siehst du, ich kann noch gar nicht richtig denken. Ich habe noch Sangria im Kopf.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
So, gerade habe ich noch eine Fahrradfahrerin auf der Straße rumliegen sehen. Da habe ich noch gefragt, ob ich helfen kann. Deshalb bin ich ein bisschen zu spät auch noch. Ach, hör auf. War heute.
Aber vielleicht hat, aber sie hatte sich nicht festgeklebt, nein?
Nee. Die ist irgendwie, also buchstäblich auf die Nase gefallen irgendwie. Also die hat so eine, sah, aber schien, konnte sie dann, sie meinte, ist okay, fahr weiter. Also ich habe damit nichts zu tun gehabt, die lag am Wegesrand.
Als Fahrradfahrer bist du der schwächste Teilnehmer im Straßenverkehr, ne? Also
ja.
Alles, wogegen du fährst, wirft dich eigentlich um. Deswegen ist es so überraschend, wie todesmutig so viele Fahrradfahrer unterwegs sind.
Das regt mich ja auch immer auf. Ich meine, ich bin ja ganz oft selber auf Fahrradfahrerseite, ne? Und bekomme damit, was für Autoidioten da rumfahren. Aber ich muss auch als Autofahrer sagen, es ist oft so irgendwie, man rettet da manchen Leuten echt das Leben, ne? Oder bewahrt die zumindest vor einem längeren Krankenhausaufenthalt und dann haben die noch die große Schnauze zu dir.
Ich hatte mal einen wirtschaftlichen Totalschaden wegen eines Fahrradfahrers.
Oh, wer bezahlt dir das? Als Fahrradfahrer musst du ja keine Haftpflicht haben.
Nee, na, der Fahrradfahrer hat das nicht mal mitgekriegt. Der ist quasi quer über eine Kreuzung über einen Zebrastreifen gefahren und dann weg in die Nebenstraße.
Okay.
Und da gab es dann halt eine ganze Kette von Notbremsungen sozusagen. Ja, und ja. Ich war der letzte Idiot, der es dann nicht mehr geschafft hat, weil der Fahrradfahrer initial nicht, ich konnte ihn halt aus meiner Perspektive nicht sehen und deswegen war mir nicht klar, dass da diese Notbremsung notwendig war. Ne? Und dementsprechend war ich dann auch der Arsch, der alles bezahlen durfte. Ne? Das ist.
Ja, deswegen bist du ja, wie soll man sagen, hast du ja eine Haftpflichtversicherung als Autofahrer, weil du eine Gefahrenquelle betreibst, ne?
Ich bin gefährlich, Mike, ich bin gefährlich.
Ja, das ist, du bist per se einfach durch deine Teilnahme am Straßenverkehr hast du schon einen Prozentsatz Schuld. Es ist, glaube ich, also ganz selten, dass bei irgendwelchen Haftungsfragen da jemand wirklich 100% kriegt, ne? Also.
Und deswegen ist es ja so erstaunlich, dass du als Fahrradfahrer sowas überhaupt nicht hast, brauchst.
Ist schon, ja, finde ich auch Fahrrad, wie gesagt, also mein bester Kumpel ist ja auch beim Fahrradunfall ums Leben gekommen vor einigen Jahren. Also das ist schon, ist nicht so harmlos, wie man das denkt mit dem Radfahren, ne? Zumal das auch echt schnell ist. Wenn ich mich richtig erinnere, meine Oma hat irgendwie mal erzählt von ihr, ich glaube von ihr der Opa oder Schwiegeropa, weiß ich das auch mal, irgendjemand mit dem Fahrrad vom Baum gegurkt in 1910er Jahren oder keine Ahnung, was das war und war auch tot. Also da war noch keine Steilhelmpflicht damals.
Ja, also Straßenbahnen sind ja super gefährlich. Antoni Gaudí beispielsweise ist bei einem Straßenbahnunfall ums Leben.
Was für eine Überleitung. Wo hast du denn so eine Anekdote erfahren? Sag mal.
Ja, ich war in einem der Selbstbetitelung, Achtung, beeindruckendsten Bauwerke aller Zeiten. Nämlich in der Sagrada Familia, die ja zu einem großen Teil von Antoni Gaudí entworfen wurde. Der ja das Bild von Barcelona mit seinen Kreationen mitgewandelt hat sozusagen. Frida Kahlo ist übrigens ja auch von einer Straßenbahn umgefahren worden, ne?
In also Mexico City oder wo? Nee. Gibt es da Straßenbahnen?
Ich weiß. Doch, ich glaube schon. Das kann schon sein. Also ich bin mir nicht sicher, wo das jetzt genau gewesen ist, aber das war tatsächlich so ihr Grundschicksal. Dieser Straßenbahn.
Ach so, wegen ihrer Behinderung, ja.
Ja, genau, okay. Also ja, das scheint so ein Künstlerding zu sein, Straßenbahn. Also wenn ihr Künstler seid, haltet euch einfach von Straßenbahnen fern.
Ja, Künstler, wenn ihr so im Bekanntenkreis, ich habe ja auch ein, zwei Straßenbahnunfälle, die waren allerdings unter erheblichem Alkoholeinfluss.
Sagt ja keiner, dass es bei denen auch nicht so war.
Nee. Das sieht aus, als ob bei dir da hinten im Hintergrund jemand steht. Ist da eine gelbe Hose?
Hä? Ja.
Was?
Wie? Das ist eine Puppe.
Ach so. Ah, okay, gut, die blaue Haut, das sieht jetzt nicht gesund aus, ja. Alles klar, ist das eine von Thieling oder was? Ne?
Ganz genau, und es ist ja jetzt ja letztens Galeria Kaufhof pleite gegangen, und da habe ich mir mal ein paar von diesen Puppen gekauft.
Oh.
Für die eigenen modischen Ambitionen.
Ach so, sozusagen. Gut, da brauchst du keine Freundin mehr, ne? Alles gut.
Nee, und genau, Wohnung es ist auch so ein bisschen. Es ist auch so ein bisschen eine Abhärtung, wenn du dann abends in diesen dunklen, holzvertefelten Raum reinkommst und dann steht dann so ein Typ. Also ich habe mich bestimmt einen Monat regelmäßig erschreckt, mittlerweile geht's, habe mich abgehärtet.
Na, also bei uns war ja im März war das Kindergeburtstag, aber da hat man ja immer noch so dann diese Nachwirkungen in der Wohnung rumfliegen, auch so heliumgefüllte Ballons und so, und da ist auch so ein mexikanisches Knochenmännchen. Und so langsam weicht da das Helium raus und da sinkt so runter, aber noch nicht ganz auf den Fußboden, und ist dann mittlerweile so in seinem Zimmer so in Menschenhöhe. Und wenn du im Dunkeln nochmal nachts danach schaust, nach den Kindern, und dein Luftzug kommt so, da kommt er dir hinterher, und du merkst nur irgendwie, also das ist schon, da bin ich jetzt schon ein paar Mal zusammengezuckt. Also das ist jedes Mal krass.
Aber überleg mal, deine Kinder können mit einem schwebenden Skelett im Zimmer schlafen und du erschreckst dich beim Gute-Nacht-Sagen, ne?
Ja, so ist das.
Härter als du.
Ja, gut, das ist nicht schwer. Also wenn ich einen Horrorfilm gucke oder so, ich sehe dann, ich weiß noch, ich musste bei, ich glaube nach Drag Me to Hell oder so, nach dem Film bin ich auch alleine durch den Park nach Hause gelaufen in Weimar. Das war nicht schön. Nein, da bin ich selbst als erwachsener Mann, sich da in jeder Ecke dann irgendwelche Keifenden oder irgendwelche Monster aus dem Film. Ne?
Also. Ja, das muss ums letzte Halloween gewesen sein. Da kam der Film Smile raus. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast oder von.
Doch, habe ich einen Trailer gesehen. Ja, da darf man gerade nicht smilen, ne, in dem Film, oder ging es da drum? Nee.
Es ging darum, dass da irgendeine dämonische Entität dazu führt, dass eine Person, die innerhalb der nächsten 7 Tage, war es glaube ich, stirbt, von einem Lächeln verfolgt wird.
Okay.
Also von so einem ganz dämonischen Lächeln sozusagen. Und der Trailer dazu ist eigentlich, lässt darauf schließen, dass es sich hierbei um einen Trash-Film handelt. Ich bin da auch eigentlich nur in Ermangelung besserer.
Spielt Bruce Campbell mit oder?
Nee. Nee, leider nicht. Das würde ihn natürlich zu einem absoluten Goldschatz machen, aber nee, also es ist tatsächlich so, dass ich da nur in Ermangelung besserer Alternativen reingegangen bin und war dann absolut, absolut begeistert, weil es sich um, also ich glaube, eine Sammlung der Horrorfilmstile der letzten Jahre handelt. Also es kommt von allem so ein bisschen was drin vor. Hm. Du hast so ein kleines bisschen eben dieses billige Jumpscare-Zeug, ne, und Splatter- und Gore-Einflüsse, aber das ist nicht der Film. Also du hast auch so Psycho-Horror-Elemente, du hast so einen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also so einen Einschlag von absolut unbegreiflichem kosmischen Horror, so ein bisschen Lovecraft-mäßig, so auf dieser It-Ebene hast du auch Elemente drin, also ne, wenn es sich zu diesem richtigen Monster transformiert und du dann quasi in den Schlund guckst und den Verstand verlierst, also so diese Ebene, wurde richtig krass. Da waren auch so Parts, wo ich gesagt habe, und ich habe echt viele Horrorfilme gesehen, jetzt komme ich gerade nicht mehr so richtig klar mit dem, was ich sehe. Also das war wirklich zum Ende hin raus ein ziemlich krasser Film. Also da war ich auch nicht mehr so ganz dagegen gefeit.
ja, ich bin kein Horrorfilm-Experte. Also da kenne ich mich überhaupt nicht aus, seit ich als Kind mal bei meinen Eltern durch die Tür gelunzt habe. Die hatten da irgendwie Poltergeist geguckt oder so. Oh. Das Original da, da habe ich wirklich die ganze Nacht nicht gepennt. Ja, es war noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, glaube ich. Also als meine Eltern Westfernsehen geguckt haben, verbotenerweise. Ja, und ich glaube, das war dann auch schon eine ganz schön geschnittene Version oder so. Seitdem habe ich das nicht mehr angeguckt. Ich weiß, die habe ich im Podcast schon mal erzählt, die Story, aber als ich nach Japan im Flugzeug geflogen war, und habe The Grudge geguckt und bin dabei eingepennt irgendwie und wach auf und vor mir steht ein kleiner japanischer Junge und lacht mich ein. Und ich so im Halbschlaf, ich habe wirklich nach vorne getreten und der Typ vor mir, der ist irgendwie so, weiß ich nicht, 5 Meter durchs Flugzeug geflogen, da im Sitz. Das ist in der Economy Class ein bisschen eng da. Also, das weiß ich auch noch. Also da, ach nee, ich bin bei sowas. Das ist irgendwie nichts für mich. Ich bin, glaube ich, eher so der Komödientyp und Dokumentarfilm auf jeden Fall. Dokumentarfilm
habe ich... Ist ja auch ein witziger Zeitgenosse.
Ja, auch Dankeschön. Dokumentarfilm habe ich einen coolen gesehen neulich, war ich mit meinem Sohn im Kino, Die Eiche. Klingt wie irgendein deutsches Kriegsdrama oder sowas. Ist aber...
ja, genau.
Nee, ist aber einfach nur, ich glaube, es ist ein französischer Film. Eine Eiche in Frankreich, was da alles so passiert.
Ja, das lebt. Das klingt nach einer Dokumentation, die es schon länger gibt, oder?
Ich weiß nicht, wie lange es die gibt. Ich habe sie jetzt im Kino gesehen.
Na krass. Also ich bilde mir ein, sowas schon mal gesehen zu haben. Was auch ganz krass war, die Wiese. Mhm. Das hatte das sogar mehrere Teile. Ich habe das mal vor 8 Jahren oder so im Fernsehen noch gesehen.
Die Wiese.
Also was, ja, selber Plot, ne? Nur in der Wiese, nicht in der Eiche. Mit ganz beeindruckenden Aufnahmen aus den Tierbauten auch so, ne? Also wo du dann so die Aufzucht von Feldhamstern so gesehen hast und aber gleichzeitig auch so schöne mit Lichtspiel versehene Bewegung von Gras und also es war einfach auch optisch sehr, sehr ansprechend und von der musikalischen Ausgestaltung ganz toll gemacht. Die Wiese hatte, glaube ich, auch einen guten Komponisten, der das warte mal, das muss ich jetzt mal kurz.
Also ich frage mich bei sowas immer, wie die das filmen, gerade so Tierbauten und so, irgendwie müssen die da den ganzen Tag mit einem Bagger und Feldspaten rumrennen und 40 Glasscheiben in irgendwelche Gruben versenken oder wie ich mir das vorstelle. Oder vielleicht sind sie mittlerweile auch, weiß ich nicht, ausgestattet wie die Bauchchirurgen und das ist alles nur noch minimal invasiv mit irgendwelchen.
Ja, das denke ich schon, oder? Gedänge. Also die müssten ja quasi an der richtigen Stelle mit einem Spaten einfach so ein Loch ausheben, dann eine Glasscheibe oder so einsetzen und dann eine Kamera dahinter setzen, wenn die das.
Ich glaube, so haben die das früher auch gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir ja unter unseren Zuhörern irgendwelche Tierfilmer, die wissen, wie das geht. Aber also früher, also ich kann mir nicht vorstellen, wie das sonst gehen sollte. Also ich meine, jetzt operieren sie dir ja durchs Poloch Polypen in der Nase raus. Ne? Das ist ja irgendwie kein Problem mehr. Damals, glaube ich, als das noch so richtig auf Band gefilmt wurde und so.
Ich denke mir halt, wenn Menschen in einen Bau eindringen, dann verlassen die Tiere doch den Bau, oder?
Das weiß ich, also ich weiß nur, die ganzen Tierfilme oder so, die haben auch wirklich Monate damit zu tun, erstmal Tiere an sich zu gewöhnen, ne? Also bevor die da richtige Filmaufnahmen und so machen können. Also ich glaube, das ist schon echt ein Geduldsjob irgendwie. Und da auch nicht einzugreifen, wenn da Dinge passieren oder so. Ne? Ich kann mich irgendwie an Tierfilme erinnern. Da wollten die, ich weiß nicht, waren das junge Polarfüchse oder irgendwas, weiß ich nicht, wollten die filmen und sehen halt, wie da ein fremder Fuchs in den Bau geht und da halt dort alle Welpen, Fuchswelpen, ne, sagt man, dort abmurkst.
Du darfst da nicht eingreifen, ne?
Nö, du kannst da irgendwie nichts machen. Du hast da jetzt 2 Monate umsonst schon rumgefilmt. Und krasser, also ich glaube auch echt, wenn man da mal so einen richtigen Schuss hat, ein erfüllender Job, aber auch echt frustrierend irgendwie. Das kann man nicht mit dir vergleichen, wenn man ein Video nicht so viele Klicks kriegt oder so. Das ist nicht so ganz das Frustrationslevel, oder?
Nee, absolut nicht. Also ich meine, wenn ich überlege, also allein rauszugehen und draußen was zu machen, also ne? mit Kameraleuten und Aufbau und allem drum und dran, das ist ja ein ganz anderer Schnack. Das, was ich hier mache, ist ja super komfortabel, weswegen ich so mache, wie ich es mache.
Du, das ist fürchterlich, mit dir Podcast zu machen, wenn du entspannt aus dem Urlaub kommst. Dir fehlt so die komplette Grundaggressivität, die du sonst hast. so den, wie soll man sagen, den Zug zur Pointe. Irgendwie, du bist nicht wirklich, du sitzt hier in deinem Hawaii-Hemd und bist komplett tiefenentspannt. Das ist schön. Aber lässt uns nicht so ganz Tempo aufnehmen.
Meinst du?
Irgendwie.
Meinst du, das
Ja.
Problem ist, dass ich habe das Gefühl, dass ich dir heute permanent reinspreche, weil die Verbindung, glaube ich, wieder ein bisschen hakt. Und
Ja?
deswegen versuche ich, mich immer
Nö,
ein
hab
kleines
ich
bisschen
nicht.
zurückzuhalten.
Ach so, nee, hab ich nicht. Nee, aber irgendwie, du kommst halt vor, als ob du gestern aus dem Flugzeug gestiegen bist und ohne Kontakt mit vielen Menschen zu deiner Wohnung und warst heute auch noch nicht draußen in Halle. Sonst.
Genau, das hast du gut zusammengefasst.
Sonst wärst du schon auf einem anderen Level, glaube
Ich bin
ich.
halb 12 nachts angekommen und dann direkt zu mir nach Hause chauffiert worden und dann bin ich eingeschlafen. Jetzt bin ich aufgewacht, habe kurz Haare gewaschen und das ist sozusagen der erste Akt nach dem Urlaub heute, mich mit dir zu
Mega.
unterhalten.
Welcome
Erstmal.
back. Welcome back,
Super.
kann ich da nur sagen. Wo landet man da? In Berlin oder wo bist du denn geflogen?
Nee, Halle Saale quasi.
Du
Naja,
bist
gut, Leipzig, ich weiß, ja, es
Leipzig,
ist eigentlich.
Barcelona, kann man direkt fliegen?
Nee, kann man leider nicht. Das ist dann über
Frankfurt.
Frankfurt.
Ach so.
Na, von Leipzig kommst du nirgendwo direkt hin, außer vielleicht nach Hempstead.
Hugarda. Oder irgend so ein Touri-Bomber.
Bestimmt. So
Ach nee,
Mallorca, nee,
Wien.
selbst
Nach
Mallorca nicht.
Wien kannst du direkt fliegen.
Das macht ja gar keinen Sinn. Da kannst du auch direkt mit dem Zug fahren von Halle aus.
Ich weiß es nicht, aber in einer Stunde bist du nach Wien geflogen.
Das ist aber eine schöne Überleitung zu einem Dokumentarfilm oder einer Dokumentarfilmserie, die ich sehr schätze. Von oben heißt das immer nur. Also
Aha.
quasi Norditalien von oben, Deutschland von oben, Frankreich von oben.
Na
Also es sind
gut,
einfach nur
das ist so
quasi
der
diese.
Geograf in dir, ne?
Absolut, es ist unglaublich. Ich liebe einfach Luftaufnahmen. Ich habe mir jetzt auch eine Drohne gekauft, tatsächlich.
Okay.
Ja, ich bin jetzt Drohnenpilot, allerdings nur diese unter
Die kann nicht
250
bewaffnet
Gramm.
werden,
Genau, das sind so diese kleinen. Habe ich tatsächlich nur deswegen gekauft, um Luftaufnahmen für und vom Festival zu machen. Also von der Anlage vor allen Dingen drumherum, dass man so ein bisschen was hat, um den Gästen was zu zeigen, ne, vom Sternenklang. Aber es macht einfach super viel Spaß. Geomorphologie, ne? Das zu begreifen, wie ist die Erde geformt, was sind so diese Elemente, aus der sich die Oberfläche aus zusammensetzt, fand ich auch im Studium immer das Allerspannendste eigentlich, Geomorphologie. Gerade die Struktur der Räume, in der wir uns befinden, von oben zu verstehen und wahrnehmen zu können, das gibt einem halt eine ganz andere Perspektive als die kleine Ameisenperspektive, die man
In
selbst hat. Also man versteht.
welchen Gliederungen spielt sich Geomorphologie ab? Ist das dann sowas wie, keine Ahnung, glaziale Serie oder sowas,
Ja,
diese Größe? Ah ja,
genau.
okay.
Richtig, ganz genau. Also quasi wie beispielsweise Eiszeit-Oberflächen
Ja,
geformt werden. Genau,
okay.
genau sowas ist das im Endeffekt. Und
Da musst du aber schon ganz schön hochgehen dann, ne?
ja, also das jetzt mit einer Drohne kannst du das natürlich nicht, logisch. So, aber auch städtische Räume wird schwierig, weil da sind ja überall Flugverbotszonen, sag ich mal, aber wo du Kulturraum begutachten kannst, und in Deutschland gibt es ja fast nur Kulturraum, bis auf so ein paar Waldgebiete im Harz. Ich weiß nicht, ob es da gibt es in Thüringen
Thüringen,
noch.
Nationalpark Hainich ist noch Urwald.
Im Hainich, ja. So ein
Aber
paar Ecken.
ist nicht viel. Nee. So ein paar kleine Fluss- und Moorlandschaften gibt es auch noch. Ja, ey, das ist der nächste Milestone, noch 100.000 Abonnenten und dann kommt der eigene Satellit, oder? Da hast du dann die richtige Einsatzhöhe.
Satelliten.
Stell dir mal vor, da hat ja jeder seinen Privatsatelliten.
Aber das geht ja nicht. Es gibt ja nur eine Maximalanzahl von Satelliten, die irgendwie um die Erde kreisen kann, ne?
Ja, das kommt auf die Höhen drauf an und auf was für Sa es gibt ja auch so Mikrosatelliten, ne? Die sind jetzt wirklich, manche sind ja nicht größer als ein, was weiß ich, vier Zauberwürfel oder sowas, ne? Also da gibt es auch wirklich kleine Sachen. Aber ist schon krass, was man da mittlerweile alles fotografieren kann. Also ich glaube, so die Spionagedienste, die können da die Nasenhaare zählen bei dir mittlerweile. Und es
Ja
ist
gut,
auch.
das liegt aber auch an meinen Nasenhaaren. Das ist ein bisschen schwierig, das Thema.
Ach so, deshalb hast
Finde
du
ich,
so
ist gerade, ist sehr emotional gerade, dass du das ansprichst.
mit deinen Nasenhaaren, das tut mir leid. Was ist denn da passiert?
Mike, es ist schlimm. Ich werde einfach alt, weißt du? Nicht nur, dass ich das erste das erste graue Haar in meinem Bart entdeckt habe, die ersten grauen Haare in meinem Schopf entdeckt habe. Oh. Ich habe auch, halte ich fest, das erste Ohrhaar.
Das ist hart, Alter. Ich wollte gerade sagen, Nasenhaar, das wird einem so halbwegs verziehen, besonders wenn man so einen schnäuzigen Schnäuzer wie du hat.
Ne? Da geht das ineinander über. Ne?
Also mein
Schnäuzer ist zu 50% Nasenhaar.
Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja dann gar nicht so richtig verortbar, wo da nun die Haarwurzel liegt, ob im Schleimhautbereich oder an der Oberlippe. Aber Nasen- und Rückenhaare ist natürlich, da stehen die Weiber drauf, ne?
Schulterhaare, Mike, Schulterhaare.
Ja, ist eine harte Nummer auf jeden Fall. Also ich bin hormonell zum Glück von Rückenhaaren bis jetzt verschont geblieben. Allerdings so am Ohrknuppel und so muss man schon ab und zu mal gucken, ja. Da stellen sich dann schon so auch so Alterserscheinungen ein. Aber die waren da schon immer da, die Haare. Die sind jetzt halt nur so alt und lang und dick.
Knurzlig wie die Eiche.
Oh. Ja, so richtig. nee, das ist irgendwie, also ich frage mich auch immer, so Nasenhaartrimmer und solche Sachen, das ist ja auch. Oh. Das hat irgendwie sowas von Stabmixer. Ich traue mich da immer nicht so, das so rein zu pumpen oder irgendwie, da zupfe ich mir die Haare lieber mit der Pinzette einzeln raus. Alter, bei was für einem Thema sind wir gelandet? Es hört kein Schwein mehr zu, im Ernst.
Also von Straßenbahnunfällen zu Ohrhaaren, das ist, glaube ich, adäquat. Das ist adäquat. Ja, nee, also tatsächlich, also um das Dokumentationsthema noch abzuschließen, ich bin auch ein großer Fan von Dokumentationen, muss aber gestehen, dass ich lange keine mehr geguckt habe und zwar relativ. Moment, das stimmt ja überhaupt nicht. Ich gucke übelst viele Dokumentationen, aber es sind immer politische Dokumentationen.
Ich wollte gerade sagen, machst du nicht so ein Zeug auf Twitch?
Was für ein Quatsch. Ich mache sowas ja auf Twitch. Was für ein Quatsch. Mike, siehst du, ich kann noch gar nicht richtig denken.
Das
ich habe noch Sangria
Beruf?
Im Kopf. Ach, ich habe noch Sangria im Kopf.
Ist das Barcelona, ist das so Sangria-Town eigentlich? Echt? Ich habe da am Strand immer nur Drogenspritzen gefunden und sowas. Es war unsere erste Europatour, da haben wir in Barcelona am Strand gepennt, ich glaube im Jahr 2000. Was hast du da gemacht?
Im Jahr 2000 irgendwas im Sandkasten.
Das war eine wunderschöne Abend-Sonnenuntergangsstimmung und so ein bisschen da gefeiert und so in der Dämmerung und da gepennt und so nächsten Morgen aufgewacht und da merkst du halt, dass du dann zwischen Kondom und Spritzen da rumgelegen hast am Strand. War nicht schön.
Damals war Barcelona aber bestimmt noch nicht so touristisch wie jetzt, oder?
Boah, ja gut, ey, für Mike aus Blankenheim bei Weimar, da hat das schon touristisch gewirkt, auf jeden Fall. Gut, ich war lange nicht mehr in Barcelona jetzt auf der Tour, das erste Mal wieder, bestimmt seit 10 Jahren oder so. Das war schon krass, ja. Also muss man ehrlich sagen. Und ich muss sagen, mich hat an der Sagrada Familia hat mich eher beeindruckt, wie hoch die Baugerüste bauen können. Da ist mittlerweile gar nicht mehr das, gut, man hat es ja schon mal gesehen und so, aber da ist mittlerweile gar nicht mehr das Bauwerk an sich so beeindruckend, sondern die Baugerüste, die sich da an der Seite hochranken und wie die das da, ist ja nicht weit vom Meer entfernt, ne, wie die das da gegen bestimmte Windstärken auch sichern können und so, ne? Das ist schon krass.
Naja, wenn man ein großes Gebäude sieht, dann muss man immer wissen, es gibt immer noch einen Kran, der mal höher war als dieses Gebäude, ne?
Ja, wahrscheinlich. Also, obwohl, ich weiß nicht, wann ist die überhaupt erbaut worden? Die wird ja aber auch gebaut, oder?
Na, genau, die ist immer noch nicht fertig. Ich glaube, Grundsteinlegung war irgendwas 1860 rum, sowas in der Drehe.
Ja, gut, da war die Flaschenzugtechnik schon ausgefeilt, ja. Aber es ist schon krass, ich erinnere mich, als wir jetzt auf Tour waren im Januar, Februar, durch Barcelona so gestrullt bin und habe den Spaziergang gemacht. Das stand eigentlich gar nicht auf meinem Plan, da mal hinzulaufen. Aber da habe ich sie so gesehen, dachte, ach komm, läufst mal rüber. Und dieses Scheißding ist ja wirklich so riesengroß. Ne? Du bist da 5 Kilometer weg und denkst, das sind noch 500 Meter bis dorthin. Ne? Das war, da habe ich mir echt einen Wolf gelaufen, ne? Bis ich dann doch dort gewesen bin, ist schon beeindruckend, muss man ehrlich sagen. Ne? Also als Jugendlicher hat das auf mich immer wie so eine Kleckerburg gewirkt.
wirkt's auch jetzt noch. Also wenn du davor stehst, kannst du, vielleicht liegt's daran, dass es zu viele Details sind und du das nicht aufnehmen kannst. Also gerade so dieser Eingang, der noch etwas klassischer gehalten ist, da gibt's irgendwie die eine Seite, die sehr Modernisme-mäßig ist und die andere ist ja sehr, sehr klassisch. Da sind so viele Elemente, Stuckverzierungen, so, also es wirkt zumindest wie so kleine Stuckelemente und Figuren und Kränze und Kreuze und dann sieht es halt einfach aus wie eine Kleckerburg. Aber das Schöne ist, wenn du drin bist, erschließt sich dir der Sinn dieser ganzen Angelegenheit. Ich war jetzt nämlich dann tatsächlich in der Abendstimmung da, also die Abendsonne fiel dann durch die Glasfront, war also alles tief in Farbe getaucht und drin ist es ja so organisch. Das finde ich ja so, so faszinierend, dass es einfach wirkt wie so ein ganz großer Organismus und
ich bin auch nie drin gewesen. Also ich,
ach was?
Nee, bin bis jetzt immer nur drumherum geschwänzelt und irgendwie war immer zu oder geschlossene Veranstaltungen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich bin
auch nie drin draußen gewesen. Draußen ist völlig egal. Also das, also ne, im Vergleich zu drin ist der das ist der richtige Scheiß. Ne? Also da denkst du, beeindruckend, wie harmonisch so ein Gebäude tatsächlich wirken kann. Vor allem, wenn es nach außen aussieht wie eine Kleckerburg.
Aber was zum Teufel hat mit dem Typen nicht gestimmt, dass der auf die Idee kommt, zu der Zeit so einen Scheiß zu entwerfen? Also ganz im Ernst, das ist doch, weil es gibt so ein paar so Leute, ne, keine Ahnung, El Greco, wie der auf einmal angefangen hat zu malen vor 500 Jahren oder gibt ja ein paar so Leute oder auch wenn du in Weimar vor diesem Bauhaus, Musterhaus da stehst, da denkst du auch, Alter, das soll von 1920 sein oder so, aber wie man solche Visionen haben kann oder Hieronymus Bosch haben wir ja oder seine Nachahmer oder Zeitgenossen, da gibt es genau auch ein paar Leute, die völlig abgedreht. Also
guck, das ist der Punkt und da habe ich im Nationalen Kunstmuseum in Barcelona habe ich extra etwas fotografiert für dich und das Thema Hieronymus Bosch. Lass mich ganz kurz mal durchscrollen, denn ich bin über einen Künstler gestolpert, der tatsächlich als Zeitgenosse auch einen ähnlichen Ansatz hatte. Und zwar Bartolomé Bermejo.
Nee, das habe ich schon nie gehört.
Der hat nämlich zum Thema, also diese Dämonendarstellung, ne? Diese Dämonendarstellung ist auch auf einem ähnlich krassen Level wie bei Bosch. Das ist vielleicht nicht derselbe Stil, aber ich finde, da spiegeln sich ähnliche Ansätze wieder.
Ähnliche Drogen meinst du, oder?
Ja, ähnliche Drogen. Ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst.
Man kann die Struktur. Ja, aber es sieht schon ganz schön nach Bosch aus, oder?
Also an sich ein sehr anderer Stil, aber von der Darstellung der Dämonen, von der Haltung der Personen, wie die in Zusammenhang stehen, ist schon viel Gleiches dabei. Und das fand ich eben sehr interessant, auch mal drüber nachzudenken, inwieweit wir Kunst und Kunstgeschichte auch nur durch einen Filter wahrnehmen. Ja, weil wir ja nur das gefiltert wahrnehmen, das von sammelnden Institutionen herausgestellt wird oder im Verhältnis gestellt wird, in so einen Kanon gepackt wird. Und dann kommt man immer mal irgendwo an und sieht etwas, das völlig aus dem Rahmen fällt. Beispielsweise, das ist auch sehr modern, obwohl es von der Lichtgestaltung sieht man da einen Mönch, der nach oben schaut. Ansonsten nichts, relativ simpel und detailarm, sage ich mal. Und trotzdem irgendwie solche Ausreißer hast du immer wieder gehabt.
Ja gut, ich meine, das weiß ja auch nur Gott allein, was da nun alles noch an Kunst verloren ist, die Menschheit niemals gesehen hat. Ne? Es sind ja heute auch Leute bekannt oder die größten Namen aller Zeiten, die sind, weiß nicht, völlig ignoriert und verarmt gestorben.
Ja,
ne?
Das beispielsweise Franz von Bayros, ich kann es leider nicht auf Instagram posten, was der Mann für Kunst gemacht hat. Ich kann es dir aber ganz kurz zeigen und ihr könnt das alle mal googeln. Franz von Bayros, ein Kroate.
Warum kann man das nicht posten?
Erkennst du es?
Das sieht aus wie Karikaturen.
So. Genau. Das sind aber erotische Karikaturen.
Ach so, deshalb kann man das nicht posten. Nee, das habe ich jetzt nicht so genau erkannt. Ui, ja.
Ja, das habe ich im Sexmuseum von Barcelona gesehen.
Ah ja.
das man auch besuchen kann. Genau, Franz von Bayros, 1866 bis 1924 in Kroatien. Ist auf jeden Fall etwas, das ihr euch mal anschauen könnt.
Ja, also da gibt es ja so ein, ne, also auch, was weiß ich, irgendwelche alten lateinischen Inschriften von alten Römern, die sehr frivol sind und was weiß ich, das hat man natürlich nicht im Lateinbuch, ne? Das hat ja schon immer eine Rolle gespielt, Pornografie und Erotik. Ist ja einer der größten Motoren der Kunst.
Also. Die haben wirklich, also explizit pornografische Darstellung aus der viktorianischen Zeit, wo ich mir gedacht habe, das ist alles, also dieser ganze Ansatz an Sexualität war viel verborgener und trotzdem ist es wirklich knallharte Pornografie, die da damals entstanden ist und so unter der Hand verbreitet wurde. Das hat mich auch überrascht. Also ich war in sehr, sehr vielen Ausstellungen und Galerien und allem drum und dran und auch im Sexmuseum direkt an der Rambla und das, obwohl es direkt an der Rambla ist, gar nicht so schlecht war.
Sexmuseum, was hat das für einen Ansatz?
Also Darstellung von Sexualität in den Kulturen.
Achso, da geht es nur um Darstellung von Sexualität. Ja, das ist jetzt nicht direkt. Genau.
Von Neolithikum, vom Neolithikum bis zur Jetztzeit sozusagen.
Ja, okay. Gut. Ja, also gibt ja auch Zeiten, ne, wo bei so irgendwelchen Fruchtbarkeitskulten oder so, wo das völlig normal war, dass man da ein Männchen in der Tasche hatte mit einem riesen Ständer oder irgend sowas. Ne?
Das Phalluskulte.
Phalluskulte, ja, natürlich, klar, gibt's ja heute auch noch. Ne? Also insofern finde ich auch immer die Explosion des Luftschiffes Hindenburg ist ein sehr, sehr schönes Symbol für den niedergehenden Männlichkeitskult im Dritten Reich.
Interessante Assoziation. Habe ich noch nie gehört.
Also ich weiß nicht, ein Luftschiff ist so ziemlich das größte phallische Ding, was du irgendwo durch die Landschaft schieben kannst, oder?
Aber ist das nicht zu viel Interpretation? Weil dann müsste man ja sagen, die Sagrada Familia,
Naja, also.
Oder jede Kirche. Oder jedes Hochhaus.
Ja, warum will man denn, also ganz ehrlich, also ich bin kein Soziologe und auch nicht kulturwissenschaftlich in so einem Gebiet beschlagen, aber warum baut man denn einen Turm? Man will in etwas vordringen, in andere Höhen.
Oder von was wegkommen.
In andere Sphären, ja.
Naja, das ist jetzt, also ich finde, das hat jetzt eine pragmatische Perspektive. Vielleicht sogar eine deiktische Perspektive.
Was heißt von deiktisch?
Naja, im Zusammenhang mit dem Kontext befindlich sozusagen. Also wenn ich jetzt sage, beispielsweise, ich will von etwas wegkommen oder ich will zu etwas hinkommen. Ja, von welchem Standpunkt aus betrachtet man das denn?
Also wenn man von etwas wegkommen will, hat, glaube ich, noch keiner einen Turm gebaut, oder?
Hey, na klar. Also klar, der typische Turm zu Babylon ist ein irgendwo hinkommen Turm. Ja?
Genau.
Aber der Elfenbeinturm ist ein von etwas wegkommen Turm.
Ja, doch, das kann man so sehen, da gebe ich dir recht, ja, das stimmt. Gut, insofern sind wahrscheinlich eher moderne Türme, ne? Das ist wie bei das fünfte Element oder so, dass die Gesellschaften so in Schichten gegliedert sind, die sich auch wirklich räumlich abbilden, dass da unten im Schlamm die untersten Kasten rumrobben und oben dann bis zum Elfenbeinturm.
So modern ist dieser Ansatz ja auch gar nicht. Das hast du ja beispielsweise auch in Edinburgh, wo die diese hohen Gebäude immer wieder die untersten Ebenen überbaut haben. Das kann man da ganz gut nachvollziehen, da in diesem, ich weiß gerade nicht, wie das Viertel heißt.
Ich denke schon, dass man viele Türme als phallische Symbole sehen kann, also gerade als Machtdemonstration von
irgendwelchen
Herrschenden oder so, oder wenn du dir Burj Al Khalifa anschaust oder so, das ist ja einfach ein Schwanzvergleich, wer hat den größten und längsten, in dem Fall halt Turm, ne?
Ja, also, auf jeden Fall, aber meinst du, jeder Turm hat diesen Hintergrund der Turmwertung sozusagen?
Nee, es gibt ja auch ganz praktische Türme. Also der Schlauchturm von der Feuerwehr, der ist ja einfach nur dazu da, um die Schläuche zu trocknen, ne?
Ja, oder? Und dann hat dann die Feuerwehr aus dem Nachbarort einen größeren Schlauchturm und längere Schläuche.
Ah, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber zum Beispiel, dass sich da das Ulmer Münster, der höchste Kirchturm der Welt oder so, da bilden die sich schon was drauf ein. Ne? Das sind die in Salisbury Cathedral, die da nur einen zweithöchsten haben oder so. Das ist für die schon eine Sache. Also ich bin bei der Führung in der Salisbury Cathedral, wurde irgendwie fünfmal erwähnt, dass der in Ulm höher ist, der Kirchturm, und dass nur der zweithöchste ist. Und in Ulm bei der Führung, da hat das nicht einmal irgendwie jemand erwähnt. Ne?
Also ja, das in Salisbury, als Gegenbeispiel, die Kathedrale. Ja. Gegenbeispiel Tiefe von Brunnen.
Ja, habe ich neulich auch mir einen Überblick verschafft über die Thüringer Brunnen.
Ja.
Habe ich eine Übersicht gesehen, weil ich auf der Leuchtenburg war.
Ja.
Gegenstück, das ist eigentlich ein Turm negativ, ne? Ja, genau. Da brauchst du dann Bergleute und nicht. Gibt es einen extra Beruf, um Türme zu bauen? Nee, ne? Das machen Bauarbeiter, Hochbauer.
Hochbauer, ne? Es gibt Tiefbau oder? Und Hochbau.
Tiefbau, na, Tiefbau ist ja was anderes als Bergbau, oder?
Boah, ja, also ich glaube, wir sind in einem Bereich, wo wir einfach die Fresse halten sollten, oder?
Ja, das ist schon wieder ganz schön gefährliches Halbwissen auf jeden Fall. Also manche Brunnen, also wenn du dir da so überlegst, dass da irgendwelche Heinis sich gefreut haben, dass sie ihre Burg auf einen möglichst hohen Berg gestellt haben, aber das macht natürlich das Brunnengraben ungleich schwieriger, ne?
Auf jeden Fall beeindruckend, wenn man überlegt, wie viele hunderte Meter man sich da durch Stein gefräst hat.
Krank.
Ja.
Ey, total krank. Ich glaube, da auf der Leuchtenburg, da ist etwas über 80 Meter der Brunnen. Aber das wussten die nicht, dass sie da schon auf Wasser stoßen. Es hätte auch sein können, dass die da, was weiß ich, 150 Meter tief graben müssen, bis auf Saale-Niveau sind. Ne?
Also, ich glaube, das Thema tiefste Brunnen hatten wir sogar schon mal im Podcast. Weil da hatte ich, glaube ich, über die Tiefe des Brunnens auf dem Kyffhäuser gesprochen.
Ach, wie tief ist der?
Auf der Reichsburg Kyffhausen ist 176 Meter tief und damit der tiefste.
Oh, 176? Nee, da war der auf der Wachsenburg, irgendeiner
auf
war
der, auf 100. Der auf Königstein 152 und der Hohenburg in Homberg 150 Meter.
Ah, okay. Nee, es gibt doch irgendeinen in Thüringen, der auch noch über 100 ist, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre.
Aber wie gesagt, die Reichsburg Kyffhausen sowieso absolut kranke Burganlage gewesen.
Aber 176 Meter, Alter. Also wenn du das schon siehst, ne, dass dieses Brunnenloch ja nur noch ein Oval ist, weil die Eimer immer an die Seite angeschlagen sind und da aus dem Kreis ein Oval gemacht haben oder sich wirklich die Seile in den Stein reingefressen haben und da Rillen hinterlassen haben und so. Also
ja, krass. Also es passt aber zu der Monumentalität dieser Burg. Ich habe dir das mal als Bild geschickt, wie die früher aussah. Es waren ja eigentlich drei Burgen hintereinander.
Weißt du, im Kyffhäuser?
Ja, glaube ich sogar die größte Burganlage des damaligen Reiches. Irgendwann so im 12. Jahrhundert oder so. 12. 13. Jahrhundert.
Oh, ist schon krank, ja. Krass. Du und deine Burgen.
Es ist ein Thema, es ist ein Thema.
Ich war neulich wieder auf der Niederburg.
Was hat dich dahin getrieben?
Oh ja, einfach mal so spazieren gehen. Oberschloss waren wir auch.
Das ist auch sehr, sehr schön da.
Ja, hast du den neuen Bürgermeister schon getroffen?
Na klar, das ist doch dein Kumpel.
Aber stabiler Typ. Sein Vorgänger war ja auch eher musikaffin. Also in Kranichfeld ist das, glaube ich. Das ist ja das Schöne. Jetzt hier die Stiftung Thüringer Schlösser und Garten und sowas. Die hast du bei der Niederburg nicht mit dem Boot, ne?
Nee. Die kümmern sich ja nur um Prestige-Objekte. ist ja in Sachsen gibt es ja die Stiftung, auch so eine Stiftung, glaube ich. Und in Sachsen-Anhalt läuft das, glaube ich, direkt übers Land.
Na, also ich weiß, die wollten das irgendwann was zusammenführen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, bei diesen Stiftungen. Das hat da unser Kulturstaatsminister mal vorgehabt vor einiger Zeit, aber da redet jetzt gar keiner mehr drüber. Aber das war natürlich auch ein Riesenaufschrei. Irgendwas muss es da bei euch auch geben.
Ja, man könnte die drei Länder ja auch einfach mal zusammenschmeißen.
Meinst du? Also gegen Sachsen-Anhalt habe ich nichts, aber mit Sachsen?
Das Ding ist, als Sachsen-Anhalt hast du halt keine Identität. So, es ist Mal so der Schnittrest von allem.
Das ist ja, so der zusammengekehrte Rest, ja.
Ja, also man ist ja auch nicht Anhalt. Das ist halt da oben irgendwo. Ich meine, wir sind halt so Wettin, so die Ecke, aber das hat ja auch seit 500, 600 Jahren keine richtige, oder seit, naja, gut, stimmt nicht, aber also zumindest seit 200 Jahren ist da ja nicht mehr viel übrig von, oder seit 600 Jahren ist es nicht mehr bedeutend.
Ja, ist rein historisch auch eher Sachsen alles so, ne?
Sachsen, na, Thüringen, Wettin. Moment, umgedreht, ihr seid alle nur Wettin. Genau wie Berlin ja auch nur Wettin ist. Und Brandenburg, das ist ja alles Wettin gewesen.
Ja, ich sag ja.
Na, also eigentlich alles zusammenschließen und Wettin drüber schreiben.
Ja gut, die 1000 Nebenlinien, die es da gab, das ist natürlich... Wenn man sich mal so die richtig alten Karten anguckt, ne, so Jahr 500, 600 oder irgendwas, wo da Sachsen und Thüringen lag und so, das hat schon mit heute nicht viel zu tun. Ne? Also da ging ja Thüringen bis zur Donau, so ungefähr von Hannover oben irgendwie.
Was?
Ja!
Was soll das denn für eine Karte sein? Das sind doch Allmachtsfantasien von dir jetzt hier gerade.
Schau dir mal so, bevor sie von den, ich glaube, von den Franken die Mappe voll gekriegt haben. Der Vater von der Radegunde, ich weiß nicht mehr wie, Herminafried, glaube ich, weiß ich nicht. Im Jahr 535, 531 oder so wurden die Thüringer von Franken platt gemacht, aber bis dahin war das eine Ausdehnung. Deshalb verstehe ich ja nicht, warum die AfD nicht einfach in Thüringen auf die Wahlplakate schreibt für ein Thüringen in den Grenzen von 530. Weißt du, es wäre der Wahlkampfslogan, wäre das. Also schlechthin.
Das, ich muss das jetzt mal hier mal checken. So.
Faktencheck live.
Ja, nee, das interessiert mich einfach. So, von Fulda H bis, du hast absolut recht. Nicht nur fast bis zur Donau, sondern die Donau war die Grenze Thüringens.
Ja, guckst du, gell?
Krass. Das ist interessant, das wusste ich nicht. Aber natürlich sind das ja auch eher Stammeslinien damals, ne? Also, das kannst du halt so nicht richtig vergleichen.
Ja, es war schon königlicher Einfluss bis dahin,
ja.
Ne? Natürlich durch Bündelei, klar. Nicht durch absolute Durchherrschung, zentralistisch, das ist ja klar. Wie hieß er denn? Das war irgendwie drei Könige und einer davon hat nur etwas länger überlebt.
Aha, das Reich wurde zerschlagen und unter den Siegern aufgeteilt. Das Gebiet nördlich des Harzes ging vermutlich an die Sachsen, der Süden wohl an die Franken. Die Gebiete östlich der Saale konnten von den Franken nicht gehalten werden und wurden von Slawen besiedelt. Als Tribut wurde den südlichen Thüringern der sogenannte Schweinezins auferlegt. Demzufolge sie dem fränkischen Königshof jährlich 500 Schweine liefern mussten.
Siehst du?
Das Irringlied erzählt eine von den Ereignissen inspirierte Geschichte vom Untergang des Reiches der Thüringer und dem Ende Herminafrieds.
Boah. Siehst du, ich habe Wikipedia nicht aufgehabt.
Ja, beeindruckend.
Ja, wie weit geht die Geschichte Sachsen-Anhalts zurück?
Das ist ja der Punkt, darum geht's mir ja. Gibt's ja gar nicht. Das
nee, natürlich, aber ich meine, auf dem Gebiet Sachsen-Anhalts, das sind ja schon wirklich hochkulturelle, uralte Städten. Ne? Das eben. Ist ja jetzt nicht irgendwie so unkultiviertes Wüstenland von der Himmelsscheibe angefangen.
Das war halt nie so ein Einzelreich, ne? So ein Flächenstaat, dass man sagen konnte. Und auch der Begriff Anhalt, seit wann gibt's den?
Keine Ahnung.
Also ich habe jetzt gerade mal den Artikel aufgeschlagen. Ne? Hier steht was von das Fürstentum Anhalt entwickelte sich seit 1212 aus einer Erbteilung des Hauses der Askanier. Genau, ne? Da geht man zurück, da ist man bei den Askaniern. Aber das sind ja auch Sachsen de facto. Ne? Das ist so, sieht man ja auch anhand der Wappen.
Aber willst du unseren drei verbliebenen Zuhörern?
wir sind tief abgetaucht. Vielleicht ist das auch der Punkt, wo wir für heute den Sack erstmal drauf machen sollten, um den Leuten eine Möglichkeit zu geben, sich zu erholen von dieser wilden Fahrt quer über Unfälle mit zu Rad als auch mit der Tram, Dokumentation über Wiesen und Eichen, Was hat man denn noch? Horrorfilm-Plots, Barcelona-Reisen,
Brunnentiefe, Turmhöhen.
Turmhöhen, phallische Symbole in der Zeit, quer durch die Zeit. Die Geschichte des Thüringischen Reiches vor 500.
Tiefe Brunnen, hohe Türme. Das ist, glaube ich, schon ein Titel für den Podcast. Eigentlich gar nicht so schlecht. Wir versprechen, dass wir mit dem nächsten Podcast nicht so lange auf uns warten lassen und nicht ganz so geschichtlich abtauchen werden.
Wie immer, wir versprechen es immer. Aber ja. Also ich würde mich ganz persönlich freuen, wenn wir es denn endlich mal wieder schaffen würden, nicht wahr? Tihi.
Alles klar. Mach's gut, hab einen schönen Tag, föhn dir die Haare. Ne?
Bis dann, tschüss. Tschüss. Das ist nicht gut für die Haare.
Ach so. Ja, ich bin auch eher so der Lufttrocken-Typ.
Haben wir das auch noch geklärt. Abschließend.
I'm frei. Tipptopp. Tschüss.
Ich bin gefährlich, Mike. Ich bin gefährlich.